Hallo und herzlich willkommen beim Finanzen verstehen Podcast, deinem österreichischen Lieblingspodcast, wenn es um das Thema langfristige Vorsorge am Kapitalmarkt geht. Und heute sprechen wir über meinen Kurztrip nach Amsterdam und wie modern die Stadt ist, die Vergütung der ATX-Vorstände und wir werfen einen Blick auf die Märkte, die gefühlt jeden Tag neue Höchststände erreichen, auch der Bitcoin mitunter. Doch wie nachhaltig ist diese Entwicklung wirklich und wo gibt's aktuell Blasenbildungen? Das und mehr gibt's in dieser Folge und wisst ihr eigentlich, dass ihr mit einer 5-Sterne-Podcast-Bewertung zur Verbesserung der Finanzbildung in Österreich beitragen könnt? Wisst's nicht? Dann eine 5-Sterne-Bewertung abgeben, weil mit dieser Bewertung erhöht sie nämlich unsere Sichtbarkeit, also des Podcasts, aber es bleibt natürlich euch überlassen, ob ihr jetzt unseren Podcast bewertet oder nicht. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen.
Bevor es gleich losgeht, noch ein kurzer Risikohinweis. Die Inhalte in unserem Podcast sind nicht als Anlage- oder Steuerberatung zu verstehen. Die Inhalte dienen rein der allgemeinen Information. Wenn wir über Aktien, ETFs oder andere Anlageprodukte sprechen, ist dies unter keinen Umständen als Empfehlung zu werten. Wenn wir über Anlageprodukte sprechen, die wir selbst halten oder in irgendeiner Form beteiligt sind, dann sagen wir das entsprechend dazu. Somit haben wir den rechtlichen Part geklärt. Zurück zum Podcast.
Und heute wieder mit dabei der Matthias. Servus, Mottl. Wo erreicht ihr heute?
Grüß dich, Philipp. Du erreichst mich ganz langweilig zu Hause und ich habe so irgendwie das Gefühl, dass ich bald einmal nach China oder so reisen muss, damit ich endlich eine coolere Antwort habe, weil wie langweilig ist denn das bitte, ständig auf diese Frage antworten zu müssen? Ja, bei mir zu Hause.
Ja, ich bin leider auch nicht mehr in Amsterdam bin ich leider auch nicht mehr, somit, ja, bin ich auch noch zu Hause.
Aber das Essen dürfte geschmeckt haben, wenn du es gleich mit Amsterdam verbindest.
Ja, hat wirklich geschmeckt. Das war eine ganz spannende Reise. Hat mir ganz gut gefallen. Würde auf jeden Fall wieder hinfahren, aber zu dem kommen wir dann eh noch. Matthias, wie schauen wir aus? Was gibt's denn so Neues?
Ja, wir haben ja letzte Woche seit langem wieder mal so eine Interview-Podcast-Folge veröffentlicht, wo wir beim Thomas Nies zu Gast waren im Studio der Industriellen Vereinigung und wir haben so ein bisschen darüber gesprochen. David gegen Goliath, die Finanzbranche, wie sie so oft wahrgenommen wird, welche Chancen private Anleger wirklich haben. Ich glaube, die meisten, die die jetzige Folge hören, haben die vorherige Folge, die Folge 146 vermutlich auch gehört. Wir haben gesehen, die hat besonders gut gefallen, Rekordaufrufzahlen und ein netter Kommentar, der gefragt hat, ob wir nicht öfter Gäste in den Podcast einladen können. Und die Frage möchten wir natürlich gerne an die Community weitergeben. Sollen wir immer wieder mal Gäste einladen, dass wir auch mit anderen Experten hier sprechen über das Thema Finanzmarkt, über verschiedene andere Themen. Wenn, dann bitte einen kurzen Kommentar bei der Podcast-Plattform eurer Wahl, damit wir auch Bescheid wissen, dass das etwas ist, das viele von euch gerne hätten. Philipp, meine Frage jetzt an dich. Bist du denn schon im Herbst angekommen?
Jein, aber ich wollte noch ganz kurz zum vorherigen Thema noch was dazu sagen. Thema Podcast und Gäste, also wenn ihr auch Gäste haben wollt, dann schreibt uns auch gerne rein, welche Gäste ihr vielleicht gerne haben möchtet, weil dann können wir mal anfragen und sagen, du, unsere Community möchte euch unbedingt im Podcast hören und dann probieren wir natürlich unser Bestes. Im Herbst angekommen, ja, bei mir ist das immer so, Herbst ist Maroni und Kürbiszeit, ich bin ein absoluter Kürbis-Fan, wurscht, was mit Kürbis, ob gebraten, gebacken, wobei gebacken habe ich eigentlich nicht, aber irgendwelche Nudeln, Kürbissuppe, also ich bin ein voller Kürbis-Fan. Gut, du auch schon angekommen?
Ja, ich bin schon Vollgas angekommen. Also seit mehreren Tagen Tee, Suppen, jegliche Suppe, Kürbissuppe auch dabei. Heute ist wieder ein Kürbis gekauft und ich bin mir sicher, wenn wir dann demnächst zusammen in Innsbruck sind, beim Essen gehen, weiß ich schon, was du bestellen möchtest.
Kürbis, ja super. Suppe ist auch immer ganz gut. Aber Tee trinkst du jedes ganze Jahr eigentlich, ne?
Ja, absolut, sehr gerne. Außer wenn es einen guten Kaffee gibt, so aus einer Siebträgermaschine. Aber den gibt's leider nicht überall. Aber was es überall gibt, und das ist eine fantastisch schwache Überleitung, ist ein Briefkasten, Philipp. Und in einem meiner Briefkästen habe ich einen Brief erhalten von, du siehst das schon in der Kamera, einer Werbung für einen Kredit, der, ich versuche jetzt eine andere Formulierung zu nennen, der nette Kredit würde sinnbildlich sein, damit man da keine Rückschlüsse ziehen kann, auf welche Bank sich das Ganze bezieht. Und zwar, Philipp, hier siehst du einen Auszahlungsschein, siehst du es? Von 10.000 Euro kann ich mir jetzt sofort holen. Und so funktioniert es da hinten mit netten Piktogrammen abgebildet. Gesamtbetrag 10.000 Euro finanziellen Spielraum sichern. Für jetzt 6.000 Euro sofort auf Ihr Konto aussehen lassen. 4.000 Euro kostenlos für später reservieren. Hört sich das nicht fantastisch an?
Herrlich, herrlich. Also ist ja absolut keine unfaire Werbung, finde ich.
Absolut. Und da steht auch schon, ich habe so einen Brief mitbekommen neben diesem Gutschein mit einem Beispiel, 10.000 Euro für nur 193 Euro monatlich bei einer Laufzeit von 72 Monaten. Wer würde denn nicht gerne diesen Kredit annehmen? Diesen netten Kredit. Vor allem mit diesem sympathischen Namen. Und jetzt, Philipp, halte dich fest, Produktangaben. Wobei ich würde dich gerne raten lassen, was denkst du denn, was man da für eine Verzinsung erhält?
Ich würde jetzt einmal aus dem Bauch raus sagen, zweistellig.
Das ist richtig, ja. Also Effektivzinssatz, wo liegen wir da? Zweistellig kann viel sein.
Naja, 10, 12.
Muss ich kurz nachschauen? Ja, Philipp, du hast mehr oder weniger direkt ins Schwarze getroffen. Bei diesem Beispiel mit den 10.000 Euro für 193 Euro monatlich bei einer Laufzeit von 72 Monaten kommst du auf einen effektiven Jahreszins von 12,14% im Jahr. Also der nette Kredit hat seinen Namen in meinen Augen nicht verdient.
Ja, stimmt, absolut. Also und allein die Werbung ist schon ein Wahnsinn, finde ich, ne? Weil und das ist wahrscheinlich eher kleingedruckt, oder was du jetzt da vorgelesen hast. Das ist nicht vorne auf der Startseite drauf.
Tatsächlich doch. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es mittlerweile verpflichtend ist, diese Angaben in derselben Schriftgröße zu haben wie die eigentliche Werbung, weil das ganz Kleingedruckte steht nämlich einen Satz drunter. Und das ist nämlich noch auch witzig. Wenn Sie künftig unsere interessanten Angebote nicht mehr erhalten möchten, können Sie bei uns auch online der Verwendung ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen. Das ist dann wirklich das Kleingedruckte ganz, ganz unten. Du kannst das kaum entziffern von der Webcam jetzt hier.
Da kann ich nicht entziffern. Was jetzt lustig ist, da fällt mir jetzt nämlich gerade eine Scam-Geschichte ein. Jetzt haben wir, in dem Fall haben wir ja das Thema Konsumkredit. Da sind wir ja meistens so im zweistelligen Bereich oder im hohen einstelligen Bereich. Das heißt, das ist, sagen wir so, das ist ein Grundwissen wahrscheinlich, dass man ja, Konsumkredit nicht mit 2% oder 1% kriegt, wie beim Wohnhaus zum Beispiel, was jetzt aktuell auch nicht möglich ist. Aber dieser Scam, den ich kurz da ansprechen möchte, der ist mal vor kurzem über den Tisch gelegen. Da war eine gefälschte Online-Vertrag sozusagen, um eben 10 oder 20.000 Euro Kredit zu bekommen, mit einem Zinssatz von 2%. Konsumkredit, wohlgemerkt. Und das ist schon mal die erste Red Flag. Und dann war das Ding so schlecht gefälscht. Also wirklich, ich habe da vorhin eher ein Bild geschickt, wie das ausschaut. Also eigentlich darf man da nicht reinfallen, aber es passiert trotzdem. Und deswegen immer ganz genau schauen. Und es gibt keiner einen Kredit her für 2%, schon gar keinen Konsumkredit. Also das gibt's einfach nicht. Und wenn jemand sowas sagt oder wenn jemand und dann über Mail schreibt, weil es ist dann über Mail gegangen mit einer Person und der dann natürlich auch sagt, ja, man muss vorher mal eine Eröffnungsgebühr zahlen von 250 Euro. Dann muss man, eine Versicherung für die Bank, wo es auch nochmal 1.500 Euro waren. Also wenn solche Sachen dann vorkommen, dann muss man eigentlich schon sagen, das ist Scam. Also bitte nicht reinfallen auf sowas und wie gesagt, 2% Konsumkredit gibt's nicht. Wurscht wo.
Also du möchtest also sagen, dass diese Volksreif-Kredit-Raiffeisenbanken nicht existiert?
Ja, das .org noch dazu. .org,
genau. Und das Objekt-Kreditvertrag ist auch eher ein Scam. Naja, schade. Gut, hätte man sich bei den ganzen Rechtschreibfehlern denken können. Aber man weiß ja nie, in welcher Verfassung die Leute sind, die auf so etwas hineinfallen.
Genau, da gibt es ja so eine Story, gell? In einer Folge von uns.
Vage Erinnerungen darauf. Werbung. Uns erreicht immer wieder die Frage, wie kann man am einfachsten mit dem Investieren starten, ohne gleich teure Fehler zu machen? Und die Antwort darauf hat jemand, der sich tagtäglich damit beschäftigt. Sunrise Capital Gründer und Fondsmanager Thomas Niss.
Langfristig anlegen ist eigentlich ganz einfach. Es wird nur häufig zu kompliziert gemacht, weil es an sich langweilig ist. Was wir bei Sunrise machen, ist, dass wir das langfristige Anlegen alleine in den Fokus stellen und damit ohne Ablenkungen belassen, damit Kleinanleger auch wirklich erfolgreich langfristig anlegen können.
Und genau das ist der Grund, warum wir Sunrise gerne weiterempfehlen. Wenn du es auch ausprobieren möchtest, mit dem Code PODCAST bekommst du bei Depoteröffnung 10 Euro Startguthaben. Lade dir jetzt die Sunrise-App direkt im App Store herunter oder informiere dich auf sunrise.app. Bitte beachte, es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um einen Werbeeinspieler. Und nun zurück zum Podcast. Philipp, ich habe wieder auch Zeitung gelesen und unter anderem die Presse und da schreibt jemand, dass, ich muss kurz nachschauen, jetzt habe ich sie falsche Seite, dass es einen Rückgang gibt bei Spekulationen. Ist dir das aufgefallen? Die Menschen spekulieren weniger am Kapitalmarkt.
Dafür vielleicht mehr am Lotto, weil es war gerade was, ein 7-fach-Jackpot oder sowas. Also ich glaube, dass wir ja dort spekulieren. Aber ja, du wirst mir gleich erzählen, was du dort damit meinst.
Genau, und zwar unter Bankauszahlkunden wohlgemerkt hat man sich angeschaut, wie sich das Anlegerverhalten geändert hat. Und da geben an, nur noch 21% wollen mit Risiko kurzfristig hohe Erträge erzielen. Gegenüber 2018, da waren es immerhin noch 29%. Weniger Nervenkitzel, nur 14% empfinden Wertpapiere noch als aufregend. Im Gegensatz zu 2018 hat sich dieser Wert halbiert. Damals haben dieser Aussage noch 28% zugestimmt.
Aber ist ja gut, wenn sie merken, dass es eigentlich fad ist, das Investieren, dass man einfach drin bleibt und einfach mitverdient auf die Art, ist ja eigentlich wäre eine gute Entwicklung. Ich frage mich, wie viele Leute haben es diesmal gefragt, haben es gleich gefragt wie damals? Also gehen wir schon davon aus, ne?
Ja, also die Stichprobengröße ist ziemlich ident und bei 600 Leuten hast du da auch eine schöne repräsentative Auswahl, sag jetzt einmal. Die Sache ist nur die, diese Auswahl beschränkt sich auf Bank Austria Kunden, die Wertpapiere handeln oder gehandelt haben. Und da muss man natürlich auch sagen, man könnte jetzt eine Annahme treffen, dass man sagt, okay, Bank Austria Kunden, wie schaut der österreichische Markt aus? Der besteht nicht nur aus traditionellen Banken, wo es Brokerage-Angebote gibt, sondern da müsste man sich auch, damit man eine Aussage treffen kann, die auf ganz Österreich zutrifft, müsste man sich halt auch noch alle anderen Angebote, also Neobroker aus dem Inland, aus dem Ausland genauso anschauen, wie da das Anlageverhalten ist und sich nicht nur eine Bank raussuchen. Weil, und das ist, auf das möchte ich hinaus, wenn ich mir jetzt die meist gehandelten Aktien anschaue, die ja ein paar Online-Broker immer wieder veröffentlichen, dann würde ich das nicht ganz so unterschreiben, dass Menschen in Österreich oder Anleger in Österreich nicht mehr so viel spekulieren. Ich sehe da bei Flatex zum Beispiel, die posten das immer auf Instagram, meistgehandelte Aktien in Österreich, Novo Nordisk, Nvidia, BYD, Palantir, natürlich Rheinmetall. Ja, that's it.
Also eher doch spekulativ. Und was noch spekulativ ist, gehen wir gleich zum nächsten Thema, was ich jetzt wieder gelesen habe oder was gerade wieder in allen Themen unterwegs ist, zwar wieder ein neues Bitcoin All-Time-High, nämlich 126.069 US-Dollar war das All-Time-High, ich glaube am 6. Oktober oder am 5. Oktober. Das wäre eine Year-to-Date-Performance von 30%. In Euro war es bei 107.626 Euro. Ich traue mir jetzt eine Prognose abzugehen. Beim nächsten Mal, wenn wir über den Bitcoin sprechen, ist er entweder höher, niedriger oder auf dem gleichen Wert, ne?
Die Prognose würde ich absolut unterschreiben, ja.
Hast du noch Bitcoin im Depot?
Ah, tatsächlich, ein paar sind mir noch übergeblieben. Ich versuche seitdem...
Bitcoin oder was? Bitte? Ein paar Bitcoins sind übergeblieben?
Ein paar Anteile von Bitcoin. Aber meine, blöderweise habe ich ja dann mit dem Support von Bitpanda damals gesprochen. Und für alle, die es jetzt nicht wissen, vor ein paar Folgen gibt es natürlich die wunderbare Folge, wo ich darauf eingehe, wie ich auf einen Scam reingeflogen bin. Und ich habe das natürlich auch Bitpanda gemeldet, warum auch immer, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall haben die dann meinen Account mehr oder weniger gesperrt und ich kann jetzt quasi nichts einzahlen und eigentlich auch nicht handeln. Mein Sparplan, den ich da hatte, ist stillgelegt und ich kämpfe jetzt seit einer Woche, dass mir der Support den Account wieder so herrichtet, dass ich handeln kann, weil ich würde gerne weiterhin dort Bitcoin kaufen, weil mittlerweile weiß ich auch, dass es ein paar gute Sicherheitsvorkehrungen gibt, die man treffen kann, die jeder, der bei Bitpanda einen Account hat, auch treffen sollte. Und zwar zählt dazu natürlich erstens die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Der Philipp kann sich ein Lied davon singen. Besonders spannend ein Anti-Phishing-Code, also ein Passwort, das man festlegen kann, das wirklich nur jemand, also ich selbst kenne und dann der echte Bitpanda-Mitarbeiter. Das heißt, wenn ich irgendjemanden am Telefon habe, der sagt, der ist von Bitpanda und kennt mein Passwort nicht, das genau für diese Situation da ist, dann weiß ich kann auflegen. Genau, und dann gibt es natürlich auch noch einen dritten Sicherheitshinweis, den man checken kann, wenn man eine SMS bekommt, dass der Account von irgendwo anders zugegriffen wird, die Session Activity. Man kann ganz genau nachvollziehen, wann und wo man wann nicht, das stimmt nicht, aber welches Gerät sich wann eingeloggt hat. Und das sind drei Features, die sind, denke ich, ganz solide. Und ja, aufgrund dessen würde ich halt mein Konto wieder normal nutzen und auch Bitcoin kaufen.
Und noch zur Information, es gibt grundsätzlich keine Bitbanda-Hotline, also Telefon-Hotline. Es gibt einen Behörden-Hotline, ja, oder Behörden-Telefonnummer, aber das ist was ganz anderes. Somit, es gibt grundsätzlich keine, also Bitbanda wird dich im Normalfall nie anrufen, das ist immer ganz wichtig. Und weil du gesagt hast, in der Folge 141 haben wir drüber gesprochen, also da hast du das dargelegt, wie das funktioniert hat oder wie es dir passiert ist. Und ich habe dann erklärt, wie das im Grundsatz passiert ist, der Scam, und der war eigentlich gar nicht so schlecht. Also wirklich Hut ab, haben es gut gemacht. Und ja, ist halt leider so. Aber da haben wir damals schon geklärt, es ist Gott sei Dank nur Geld. Es ist, tut zwar weh, aber es ist nur Geld und das kann man im Normalfall wieder aufholen.
Genau, und nicht so gut gemacht hat die Leute in Australien. Da hat nämlich die Leute einen Auftrag bekommen vom Arbeitsministerium für umgerechnet knapp 250.000 Euro. Und die für den Auftrag abgegebenen Dokumente wurden zum Teil per KI generiert. Und dieser Auftrag enthielt dann falsche Fußnoten und falsche Zitaten. Und ja, das ist ein peinlicher Vorfall, dem eben diesem Beratungsunternehmen da passiert ist. Und das Amt ist natürlich jetzt nicht begeistert von diesem AI-Slop, wie sie es bezeichnet haben.
Oh Wunder, oh Wunder. Aber jetzt was Gutes, ich war jetzt in Amsterdam und wirklich coole Stadt, also unbedingt hinfahren, der noch nicht war, oder hinfliegen, wie auch immer. Und was mir als erstes aufgefallen ist, bei fast jedem Geschäft, bei jedem Café, auch wenn es nur so ein Art Espresso Auto ist oder was das so ein Kaffeeauto ist, da ist überall gestanden ein Schild mit No Cash Only Card. Und das hat mir einfach so gleich mal getriggert im positiven Sinne, weil bei uns ist genau das Gegenteil. Wir haben schon öfter darüber debattiert. Bei uns steht dann No Card, Only Cash, rein Bargeld, nur Bares ist Wahres auf die Art. Das hat mir auf jeden Fall im Positiven getriggert und man hat auf jeden Fall gesehen, in Amsterdam ist das Ganze moderner. Ne? Also nicht unbedingt die Gebäude, die schauen optisch echt schön aus, historisch. Ich denke, man ist ja nicht mit Doppelverglasung, das haben wir nämlich die ganze Zeit gedacht, das ist ja doch kalt im Winter, aber vielleicht weiß jemand, ob die doch doppelt verglast sind oder wie die, isoliert sind, die Gebäude. Auf jeden Fall, optisch schaut es vielleicht nicht so modern aus überall, aber bei dem Thema No Cash, sind sie auf jeden Fall vorn dabei und es ist wirklich viel los, tolle Lokale, gutes Essen, hat mir echt sehr gut gefallen und würde auf jeden Fall wieder hinfliegen. Warst du schon mal in Amsterdam, Matthias?
Ja, war ich. Und blöderweise hat das Flugzeug direkt bei so einem Gangway angedockt und wir sind nicht mit dem Bus gefahren. Seid ihr mit dem Bus gefahren?
Von wo meinst du? Am Flughafen?
Am Flughafen, ja, von Schiphol, ja.
Nein, wir sind auch ganz normal über den Gangway da gegangen.
Das ist schade, weil die Busse in Amsterdam, eine Hörerin hat das bestätigt, sind von BYD.
Ah, wirklich? Ich habe tatsächlich einige BYDs gesehen, aber auch so Lynk & Co. und ganz viele so Geely, also ich weiß nicht, Zeekr heißt die, glaube ich, die Marke, also mit Zeppelin, Doppel-E, Konrad, Richard, glaube ich, so ist das, glaube ich, geschrieben. Das gehört zu Geely, ist auch ein börsennotierter Konzern aus China, beziehungsweise da gehört Volvo auch dazu. Und die habe ich tatsächlich das ein oder andere Mal gesehen. Aber was auf jeden Fall in Amsterdam so ist, es ist sehr, also in der Stadt sehr Fahrzeug, also autounfreundlich. Oh Wunder, es fährt fast jeder mit Radl oder geht's Fuß. Oder mit den Öffis, also die Metro und die Züge fahren sehr gut. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, es war sehr entschleunigt dort. Obwohl viel los ist, das Gefühl war nicht wie in Wien, wo irgendwie der volle Stress ist, sondern eher entschleunigt. War echt cool. Und natürlich war ich auch bei der Amsterdamer Börse, weil das wollte ich mir natürlich anschauen.
Ich dachte, du sagst das, natürlich habe ich auch einen Joint geraucht.
Ach so, bist du wahnsinnig? Das können wir nicht, das geht ja nicht. Da ist noch eine lustige Anekdote, ich habe mir das natürlich vorher angeschaut, wie das dort jetzt abläuft, weil ich habe so viele Sachen gelesen. Und diese Coffeeshops, die dürfen teilweise gar nicht mal von Touristen betreten werden. Das haben sie nämlich ein bisschen abgeschafft. Das heißt, du musst dort teilweise so eine Amsterdam- oder eine Niederlandkarte oder irgendwas haben oder einen Ausweis, ich weiß nicht, dass du dort teilweise rein darfst und was konsumieren darfst. Und du darfst dann nur noch drin konsumieren, nicht mehr draußen, wobei das ist halt, wird halt wahrscheinlich nicht so streng kontrolliert, weil man es halt überall dran dann auch gerochen. Und die sind von außen nicht unbedingt so leicht ersichtlich. Also da muss man schon ein bisschen was wissen oder genauer schauen oder der Nase nachgehen, wo es stark riecht. Da ist meistens ein Coffeeshop in der Nähe. Aber das war eigentlich nicht das, was ich sagen wollte, sondern ich habe mir die Börse angeschaut. Zwar nur von außen, aber sehr historisch schönes Gebäude. Davor ein großer Stier, wie ihr an der Wall Street, hat echt cool ausgeschaut. Und die Amsterdamer Börse ist die Home of AEX, also der Amsterdam Exchange Index. Und dann haben wir natürlich gleich angeschaut, was ist da so drin, wie performt der im Vergleich zum ATX. Und da ist immer spannend, der Zahlungsdienst der Adyen, oder weiß nicht, wie man es ausspricht, ADYEN, der ist fast überall, auch beim Zahlen ist mir das aufgefallen, bei dem No Cash, Only Card, da ist fast überall das Adyen drauf. Ne? So, das ist an der Börse gelistet und auch ein Amsterdam, also ein Unternehmen, das sogar einen Sitz in Amsterdam hat. Dann, was noch im AAX ist, ist ASML, dieser Chip-Hersteller, ähnlich zu TSMC, was man so aus Taiwan kennt. Heineken natürlich, eh klar, da sind wir bei der Brauerei vorbeigegangen, schaut auch sehr cool aus. Und die ING-Bank, die ING-DiBa-Bank, das sind so die bekanntesten aus dem Index von Amsterdam. Und dann haben wir die Performance angeschaut. Das ist ein Kursindex, also gleich zum ATX. Das heißt, da sind keine Dividenden eingerechnet. Und ich habe es jetzt einmal angeschaut und der AEX, also die Amsterdamer Exchange Index, der hat eine Year-to-Date-Performance heuer von 8,4%. Ist nicht schlecht, aber wenn man den ATX hernimmt, wären wir bei 30%. Also das ist schon ein massiver Unterschied. Kann man auf ein Jahr natürlich nicht viel sagen, aber seit Auflage hat der Amsterdamer Exchange nur 65% gemacht, also kumuliert, seit 1999. Also ist nicht sehr prickelnd. Über 5 Jahre 70%, ist ein bisschen besser, aber halt auch nicht unbedingt so gut. Und wieder im Vergleich zum ATX, seit Auflage 1991 290%, also 65% der AX, der ATX 290% kumuliert, also das ist schon eine andere Hausnummer. Und innerhalb von 5 Jahren 115%, also auch da fast doppelt so viel. Somit sind wir gar nicht so schlecht unterwegs und wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, der ATX und der AEX, das sind Kursindizes, somit ohne Dividenden eingerechnete. Und bei uns ist ja der ATX Total Return eigentlich das Hauptvehikel, was wirklich Gas gibt. Das habe ich natürlich nicht dagegen gelegt, weil es nicht fair wäre, der Vergleich. Aber ja, war auf jeden Fall spannend. Cooles Ding. Ich war leider nicht drin, weil es war Samstag, Sonntag natürlich zu. Alles andere hat offen, die Börse hat zu. Klar. Aber es war ganz cool. Und ja, also ich werde auf jeden Fall wieder hinfliegen. Es war richtig cool. Die Leute sind auch total nett, finde ich. Man versteht zwar nicht viel, ein paar Wörter versteht man. Aber es war wirklich cool und würde auf jeden Fall jedem empfehlen, der nicht dort war. Eine coole Stadt mit sehr viel Möglichkeiten und sehr viel auch gutem Essen.
Und mit sehr vielen Möglichkeiten noch in die ganze Welt zu reisen. Ich habe dich ja beobachtet, wie du oder wie ihr mit dem Flugzeug nach Schiphol reingeflogen seid und die Flieger, von wo die dort überall ankommen oder was im Umkehrschluss auch heißt, wo du da überall hinfliegen kannst, ist nochmal ganz eine andere Hausnummer zu Wien. Also gefühlt einige amerikanische Großstädte, aber auch kleinere Städte sind da zeitgleich mit dir angekommen. Dann habe ich mich ein bisschen informiert, du kannst von Schiphol mehr oder weniger wirklich überall ins letzte hintere chinesische, in fast schon Provinzflughafen ansteuern. Also da kommt dir wirklich alles zusammen. Und wenn wir schon jetzt beim Thema China sind, weil das ist der Tag der guten Übergänge, möchte ich auf ein, zwei Fakten eingehen. Nämlich, die Weltbank hat den Wachstumsausblick für China 2025 deutlich nach oben korrigiert. Von 4% auf 4,8%. Und das trotz der neuen US-Zölle. Das zeigt im Umkehrschluss, dass die chinesische Wirtschaft erstaunlich robust ist. Und auch der US-Präsident Donald Trump, der möchte wieder mehr mit China machen, so scheint es. Er trifft den Staatspräsidenten Xi Jinping bei einem Gipfel in Südkorea demnächst und eine Reise nach China soll bereits nächstes Jahr geplant sein. Und ja, das ist doch mehr als ein deutliches Zeichen, dass beide Seiten das Gespräch suchen, eben auch wirtschaftlich. Und vor allem das wirtschaftlich, das hat gute Gründe, weil, und ich glaube, das ist schon ein, zwei Wochen her, dass ich den Artikel gelesen habe, eine Gruppe von Venture Capital Leute war in China, haben sich da ein paar Sachen angeschaut und haben quasi so ihre Bubble mal verlassen und so einen Reality-Check gemacht. Wie ist es denn wirklich dort? Und ein VC-Geber sagt zu den Schlüsselindustrien, das Spiel ist gelaufen. Und damit meint er, dass der Westen bei Schlüsseltechnologien irgendwie auch nur ansatzweise mithalten kann. Die Investoren berichten allesamt einheitlich, dass China in allen Schlüsseltechnologien von Batterien über Solar bis hin zu Wasserstoff uneinholbar vorne liegt. Rund 80% der Solarmodule, 70% der E-Autos und 75% der Batterien stammen bereits heute aus China. Und die Erkenntnis der VCs war dann folgende. In diesen Sektoren lohnen sich das Investieren in den Westen gar nicht mehr. Das heißt, diese Venture Capital Geber, also Risikokapitalgeber, Kapitalgeber, die in Startups, in Gründer investieren, in Ideen investieren, die sagen, bei allem Möglichen, was das Thema Solar, E-Autos, Batterien etc. angeht, wird kein Cent mehr von uns in Gründerteams von westlichen Startups investiert, weil sie einfach sagen, okay, China ist das Land, was da uneinholbar die Nase vorne hat. Und ja, für den Westen heißt das, der globale Wettlauf um saubere Technologien ist faktisch entschieden und China führt. Wer das mehr und tiefer verstehen will, der sollte sich vor allem den Termin mit Frank Siren vormerken. Und zwar warum oder wer ist Frank Siren? Frank Siren ist Kolumnist vom Handelsblatt, hat mehrere China-Bestseller geschrieben, zum Beispiel auch das Buch, das hinter mir im Bücherregal steht, Zukunft China. Wohnt, glaube ich, seit vielen Jahren in China. Und der kommt nämlich nach Österreich. Der kommt zu mir an die Hochschule, ans MCI in Innsbruck, an den Management Campus Innsbruck, und zwar am 9.12., 9. Dezember um 12.30 Uhr. Einfach mal nach Frank Siren und MCI googeln. Da kann man dann eine E-Mail hinschicken. Ich denke, das sollte für den ein oder anderen externen Teilnehmer sicher auch möglich sein. Also China wächst, China investiert und der Westen schaut zu. Das ist jetzt wirklich das, was die Venture Capital Geber berichten. Frank Siren, China-Experte, am 9. Dezember zu Gast im MCI. Ich bin wirklich sehr gespannt, was er dort berichten wird aus China.
Das Buch habe ich selber auch gelesen, das ist schon eine Zeit her, aber es ist ganz spannend. Also du wirst vermutlich dort sein, gehe mal davon aus. Ja, das ist du nichts. Ja, weil du hast das Buch ja damals auch verschlungen, ich kann mich noch erinnern, und bist ja unser China-Korrespondent sozusagen für die Aktien.
Ich muss irgendwann eine Podcast-Folge aus China machen.
Ja, wirklich. Ja. Irgendwann fliegst du mal runter, irgendeine chinesische Stadt, weil du warst ja noch nie in China, oder?
Nein, noch nicht, aber Shenzhen steht so auf der Liste, weil das ist natürlich das BYD-Werk, das große. Und da kann man natürlich auch, so wie bei der BMW World in München, halt wahrscheinlich ein bisschen deutlich größer und schöner besuchen.
Vermutlich wird sehr cool.
Werbung. Wer als Unternehmen heute in Vorsorge investiert, sichert nicht nur die Zukunft seiner Mitarbeiter, sondern stärkt auch die eigene Attraktivität als Arbeitgeber. Die Valida bietet dafür passende Lösungen, von der Mitarbeiter- und Selbstständigenvorsorge in der Vorsorgekasse über Betriebspensionen in der Pensionskasse bis hin zur individuellen Unternehmensberatung. Entdecke jetzt deine Möglichkeiten auf valida.at.
Von China zurück wieder nach Österreich. Und so, was ich ganz spannend finde, ich schaue mir ja ganz gerne so Vergütungsberichte an von ATX-Unternehmen, wie viel die verdienen, die Aufsichtsräte und so weiter, einfach aus reinem Interesse. Und viele verdienen ja ein fixes Gehalt und bekommen dann auch noch gewisse Optionen, wie zum Beispiel also Aktienpakete und so weiter, wenn sie halt gewisse Ziele erreichen. Und da gibt es immer ganz spannend, zum Ende der Hauptversammlungssaison bringt der Interessenverband für Anlage, der IVA, wieder so eine Vergütungsstudie heraus. Darin werden eben die Gehälter für die Vorstände, Aufsichtsräte und der CEOs und so weiter und so fort der ATX-Unternehmen analysiert. Und 2024 war, oh Wunder, die Barber Group wieder mal ganz vorne dabei mit einer Gesamtvergütung, also vom gesamten Vorstand, das heißt CEO, die Vorstände und so weiter und so fort, bei 43 Millionen Euro. Das ist insofern viel, weil der zweite, der dann kommt, also das zweite Unternehmen ist Andritz mit 17 Millionen. Also das ist schon ein massiver Unterschied. Im internationalen Vergleich natürlich Lappalien, aber für uns in Österreich schon echt viel. Und die Voest ist dann auf Platz 3, also ein riesiges Unternehmen. Da kennt jeder Voestalpine, der wahrscheinlich zuhört. Also Stahlproduzent und viel mit Eisenstahl etc. Die sind bei 16,6 Millionen. Wie gesagt, nicht nur der CEO, sondern der gesamte Vorstand. Und in Österreich verdienen die Vorstände im Durchschnitt etwa 1,4 Millionen Euro im Jahr. Das sind 9% weniger als im Vorjahr. Das heißt, da sind die Gehälter eher nach unten gegangen, nicht nach oben. Denen wird es natürlich trotzdem nicht schlecht gehen, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und Der Topverdiener natürlich arbeitet auf einer Babak, der CEO, Anas Abuzuzacuk. Ich kann es nicht aussprechen. Ich hoffe, hört mir nicht zu.
Sitzt in Tattoo alle bei der Babak. Also Anas.
Ja, der Anas, ja, genau. Der hat knapp 11 Millionen bekommen, gefolgt von Joachim Schönbeck von der Andritz mit 5,7 Millionen und der Peter Oswald von Meyer-Mellenhof mit 4,7 Millionen. Das ist ein guter Gehalt für die. Und bei den Aufsichtsräten, also das sind ja die, was dann das Unternehmen beaufsichtigen sozusagen, ist die erste Group ganz vorn mit 1,7 Millionen, aber nicht für einen, sondern für den gesamten Aufsichtsrat. Die Babak hat da 1,5 Millionen, das heißt, die geben für die Vorstände mehr aus wie für die Aufsichtsräte. Ich meine, das ist ja ganz klar, aber mehr wie bei der erste Group. Lansing mit 1,4 Millionen und im internationalen Vergleich trotzdem weit unter dem, was sonst so gezahlt wird. Aber man sieht auf jeden Fall, ihnen geht's nicht schlecht und der Sprung von Babak zu Andritz oder zum Zweitplatzierten in dem Fall ist massiv. Also wie gesagt, 43 Millionen für die Babak-Vorstände zum zweiten Platz Andritz mit 17 Millionen, schon krass. Obwohl man dazu sagen muss, dass eigentlich gar nicht die größten Unternehmen da unter den Top 3 vertreten sind von den Vorstandsgehältern. Das ist schon eigentlich spannend, weil eigentlich sind die größten ja erste Verbund OMV, ne? Spannend.
Ja, also ich habe da nichts zu ergänzen, von dem her.
Was ich noch gelesen habe, und das hat mich ein bisschen schockiert wieder, das Thema Rente. Da habe ich ein bisschen nach Deutschland geschaut, und zwar der Friedrich Merz, der Kanzler dort, der stimmt das Volk gerade ein auf höhere Kosten für Rente, Pflege und Gesundheit in den nächsten Jahren, weil er jetzt anscheinend verstanden hat, dass die Altersvorsorge oder dass die Kosten höher werden, dass Deutschland sehr hoch verschuldet ist. Und er spricht jetzt davon, dass jeder seinen Beitrag zur privaten Altersvorsorge leisten muss. Ich habe gelesen, ich glaube Ende 26 oder bis Anfang oder Anfang und Ende 26 soll eine neue oder soll eine Reform der Rente kommen in Deutschland, da wo eigentlich das Thema Eigenverantwortung mehr im Fokus stehen soll. Also möglicherweise wird da ein bisschen mehr auf, vielleicht gibt's Vorteile etc. Und was mich am meisten schockiert hat, ist das Thema, gewisse Experten in Deutschland empfehlen sogar, dass sie das Rentenalter bis 2060 auf 73 Jahre erhöhen sollten, damit das finanzierbar sein soll. Und da denke ich mir halt schon, wenn ich jetzt 73 Jahre alt bin und um 6 Uhr früh noch aufstehen muss, um in die Arbeit zu gehen oder mit dem Auto in die Arbeit zu fahren, wo ich vielleicht nicht mal der beste Autofahrer bin und vielleicht gar nicht mal will Auto fahren und eigentlich mein Lebensabend genießen möchte, weil ich eh schon vielleicht dann 50 Jahre arbeite. Also ist schon aber krass. Wir reden ja gerade in Österreich auch um, dass wir es auch auf 67 erhöhen und die Angleichung von Frauen zu Männern und in den nächsten, also in 10 Jahren gibt es dann keine Frau mehr, die früher in Pension geht als ein Mann. Also ja, trotzdem bin ich gespannt, was da in Deutschland kommt, weil es muss irgendwelche Anreize geben, damit sie das vielleicht irgendwie gegenfinanzieren. Und dann bin ich aber wieder gespannt, was wird dann Österreich tun, wenn die Deutschen vielleicht wirklich einmal komplett was umkrempeln, was ich nicht unbedingt glaube, werden wir dann nachziehen? Haben wir dann den großen Bruder, wie wir immer sagen, schauen wir uns dann wieder was ab oder bleibt es so wie heute gehabt und wir schieben es an die nächsten Regierung in die Schuhe und die sind dann die Schuldigen, wenn die Pension einmal finanzierbar ist. Also die Quintessenz ist einmal ganz klar, wer heute nicht selbst investiert, der verliert auf jeden Fall morgen. Also ganz wichtig, dass man sich selbst drum kümmert, weil wir wissen ja nicht, die Pensionen sind sicher, wird es gesagt, aber in welcher Höhe sind sie sicher, weil in der Theorie, wenn man 100 Euro Pension kriegt, sind sie auch sicher, nur wirst du damit nicht leben können. Ne? Und das sage nicht nur ich, dass die Pensionen nicht nachhaltig finanzierbar sind, sondern das sage auch der österreichische Rechnungshof, der ist aber klüger wie ich. Und ja, also jeder, der zuhört und noch nicht vorsorgt, macht seinen Sparplan auf, geht heute schon ein paar Euro und schaut, dass einfach langfristig dabei bleibt. Ihr werdet euch, euer Zukunfts-Ich wird sich sicher herzlich bei euch bedanken in den nächsten Jahrzehnten. Also am besten anfangen. Und die Infos, wie man anfängt, die gibt's natürlich bei uns auf der Website finanzverstehen.at oder auf Instagram oder wie auch immer, auch hier im Podcast. Ja, viel Blabla, Matthias. Was hast du noch dazu zu sagen?
Du hast gesagt, dass die Angleichung zwischen Frauen und Männern bereits läuft. Das heißt, der folgende Pensionstrick, der gilt jetzt wahrscheinlich oder den können wir dann leider nicht mehr anwenden. Aber für alle, ich sage jetzt mal über 40, die zuhören, da hat Walter, oder sollte ich besser sagen Waltraud, einen fantastischen Trick kennengelernt, weil Walter nicht ins Gefängnis wollte oder ins normale Gefängnis, hat er einen Geschlechterwechsel durchgeführt und jetzt stellt sich die Frage, darf Mann nach Geschlechtswechsel ins Frauengefängnis? Unabhängig von dieser Frage hat er Post von der PVA bekommen, PVA oder PVA, Pensionsvorsorgeanstalt, wie ist das? Ja, PVA, genau. Wo er darüber informiert wurde, oder jetzt sie, wo Waltraud informiert wurde, dass sie jetzt quasi mit schon 61 statt 65 Jahren in Pension gehen kann. Er hat gesagt, das ist ein netter Nebeneffekt. Ich empfehle herzlichst das Interview mit Walter, einem ehemaligen Betreiber eines Stundenhotels in Wien, bringt wirklich die Sache sehr gut auf den Punkt und ja, macht sehr Spaß, da die 5 Minuten zu investieren.
Spannend. Ich habe es tatsächlich kurz gelesen und gedacht, alter Schwede, wenn das wirklich so durchgeht, Hut ab, aber allein auf die Idee musst du mal kommen und das dann durchziehen. Das ist, also Waltraud, bumm.
Also sehr empfehlenswert. Kannst du danach googeln, nach der Podcast-Aufnahme einfach Waltraud Wien eingeben und dann kommt eh schon von Puls24 oder so die Kurzreportage. Das ist wirklich ja, sehr große Empfehlung. Kommen wir zur Blasenbildung, hätte ich gesagt. Zur Blasenbildung an den Märkten. Wir haben ja schon vor 2 Wochen im Podcast gehört, dass 2 große Banken die Kursziele für den S&P angehoben haben auf circa ja, 7200 Punkte. Jetzt kommt Evercore und sagt, der S&P kann 9000 Punkte erreichen in einem Bullenszenario. Die Chance, dass er das erreicht, liegt bei 30% laut Evercore. Und dann habe ich mir auf Twitter, bin ich über so eine Grafik gestolpert, die das Kursgewinnverhältnis vom S&P 500 zeigt. Und bei einem Forward, wir sind gerade bei einem Forward-KGV von 22,8. Das bedeutet, dass der S&P 500 derzeit so teuer bewertet ist, wie seit 25 Jahren nicht mehr. Und wer jetzt ein bisschen rechnen kann, 2025 minus 25, Dotcom-Bubble, ja, das kommt hin, Dotcom-Bubble, also das war jetzt ein kleiner Spaß, natürlich, diese Bewertung war zuletzt bei der Dotcom-Bubble. Genau, und wenn man jetzt ein bisschen so CNN verfolgt, dann sieht oder hört man, dass viele Experten jetzt nicht mehr die Frage stellen, ist da eine Blase am Markt, ja oder nein, sondern die Rede ist von, an welcher Position sind wir gerade? Sind wir quasi gerade im Jahr 95, baut sich das quasi alles auf? Oder sind wir quasi 98, 99 so am Höchstpunkt? Das ist so ein bisschen die Frage, die sich jetzt da viele stellen. Und vor allem natürlich, wer kann sich's nicht denken, es geht vor allem um die KI-Unternehmen, um Nvidia, OpenAI, also einfach um diese ganzen großen Unternehmen, die von dem AI-Boom profitieren und sich quasi gegenseitig die Umsätze zuschieben. Es sind quasi wenige große mit hohen Bewertungen, mit hohen Multiples und auch AMD ist jetzt quasi mehr oder weniger noch stärker in das Spiel eingestiegen und trotz der Kurssteigerungen, die ja wirklich massiv waren in den letzten Tagen, ich glaube 35% an einem Tag, also wirklich irre, zufälligerweise hat nur wenige Tage davor jemand sehr, sehr große Optionen auf steigende Kurse gekauft, hat damit mal richtig gutes Geld verdient. Zurück zum Thema AMD. Wells Fargo sieht die Aktie auf bis zu 275 Euro steigen. UBS hat ein Kursziel von 265 Euro ausgegeben. Zur Einordnung, der Kurs steht heute bei ca. 215 Dollar. Also noch gutes Umsatzpotenzial nach oben. Und AMD-CEO Lisa Su spricht davon, dass das Potenzial von KI in der Breite noch immer unterschätzt wird. Ja. Wem das Thema interessiert, wer das näher verfolgen möchte, dem empfehle ich regelmäßig zu Handelstagen die Opening Bell von Markus Koch auf YouTube. Einfach nach Markus Koch Opening Bell auf YouTube suchen und da wird jeden Tag, ich glaube ab 15.30 Uhr oder kurz davor, bereits gestreamt. Ja, und was vielleicht auch noch ganz kurz interessant ist in Amerika, ist das Suchvolumen von der Frage Help with Mortgage auf dem Niveau von 2009, also quasi Hilfe bei den Rückzahlungen von einem Wohnkredit, Hauskredit. Und das Suchvolumen nach einem Zweitjob in Amerika ist auf einem absoluten Rekordhoch.
Ja, die haben auch Probleme mit der Inflation. Also, wie du es vorhin gesagt, das Thema AMD, du hast gesagt, so ungefähr 30% war da der Sprung. Ich habe jetzt mal kurz nachgeschaut bei der Aktie. Wir reden da von ungefähr 100 Milliarden Sprung, gell? Nur mal, dass man das einmal einordnen kann. Also, das ist so groß wie der gesamte ATX, kann man sagen, ne?
In, 100 in Milliarden oder einmal ATX, ja. Schöner
genau. Vergleich. Ja, also, nur, dass man das einmal einordnen kann, gell?
Fantastisch.
Fantastisch. Wo gibt's noch, Blasenbildung, gibt es da noch irgendeine Informationen, wo man vielleicht auch was glaubt zu sehen?
Ja, also jetzt die Experten, also in Amerika natürlich, die schauen auf Amerika, die interessiert ja quasi gefühlt alles rundherum nicht. Sprich, die Amerikaner fokussieren sich natürlich auf KI, weil, so wie du sagst, da geht es um also plötzlich 100 Milliarden mehr bei AMD, das ist ja Wahnsinn. Wenn ich jetzt quasi in Europa ein bisschen so mich umhöre, was und auch auf Instagram die Rückmeldungen, die wir bekommen, dann lohnt sich ein Blick auf Rüstungsunternehmen. Warum? Also nicht als Investmentchance, also in unseren Augen nicht. Das haben wir aber auch schon vor ein paar Podcast-Folgen gesagt. Die Aktien sind seither gestiegen. Also wer einfach das Gegenteil macht von dem, was wir sagen, hatte in der Vergangenheit anscheinend, was das anbelangt, mehr Glück als wir. Auf jeden Fall, worauf möchte ich hinaus? Europäische Rüstungsaktien. Hensoldt, ein KGV von 144. Das ist ein Rüstungskonzern aus Deutschland. Ich glaube, die sitzen in der Nähe von München. Die haben eine Year-to-Date-Performance von 229%. Rheinmetall, eine der beliebtesten Aktien, haben wir vorher schon gehört, bei Flatex eine der meistgehandelsten Aktien in Österreich. Kurs-Gewinn-Verhältnis 104. Rüstungskonzern ebenfalls aus Deutschland mit einer Year-to-Date-Performance Rheinmetall von 212%. Oder Saab, ein schwedischer Hersteller, Kurs-Gewinn-Verhältnis von 60. Mit einer Year-to-Date-Performance von knapp 58%. Dann habe ich noch ein, zwei italienische Rüstungskonzerne gesehen, die waren zwischen 30 und 40, 40er KGV bewertet. Im Vergleich zu Hensoldt oder Rheinmetall ja echte Schnäppchen. Nur zur Einordnung, KGV, was ist das eigentlich? Das ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das heißt, bei Rheinmetall, da sind die nächsten 104 Jahresgewinne des Konzerns im Kurs eingepreist. Das heißt, das ist das, was du bezahlst für die Aktie. Und 104, ein KGV von 104, ja, in meinen Augen ganz klar, das kann nicht ewig anhalten. Und ja, also.
Weil man muss sich ja fragen, was passiert, wenn jetzt endlich einmal Frieden einkehrt auf der Welt, in den meisten Teilen, wie lange kann das dann noch so weitergehen? Weil es ist ja jetzt natürlich ein gutes Geschäft für die Rüstungskonzerne, nicht nur beim Thema Verteidigung, sondern vielleicht auch beim Thema Angriff. Ne? Also und das ist die Frage, wie lange kann das so weitergehen? Du sagst, bis die nächsten 144 Jahre, so ist die Bewertung teilweise. Also ich, natürlich können wir komplett falsch liegen, weil wir sind, also ich bin bei Tesla einmal falsch gelegen. Ne? Für mich war das immer, ja, es war einfach nicht, rein von den Fundamentaldaten hat es nicht zusammengepasst, passt in dem Fall auch nicht. Ja, somit keine Ahnung, wo es hingeht. Wir wissen es nicht. Wir haben es vorher schon gesagt. Höher, tiefer oder gleich. Es ist bei den Aktien genau das gleiche wie beim Bitcoin. Ja, aber auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Und wie gesagt, wie lange kann das noch so weitergehen? Also kriegstechnisch hoffentlich bald Ende. Und dann werden wir schauen, was passiert. Ich gehe mal stark davon aus, sobald offizieller Frieden irgendwo einkehrt, dass da vielleicht die Rüstungsaktien wirklich mal reagieren. Eher ins Negative. Das wäre mein Glaube dran. Aber ja.
Absolut. Und wir wissen ja, Trump möchte den Friedensnobelpreis erhalten und ist drauf und dran, dass Frieden einkehrt an einer der beiden großen Fronten derzeit. Und ja, an der Stelle vielleicht auch noch ein kurzer Hinweis, Podcast-Empfehlung. Paul Ronsheimer berichtet ja aktuell, ich glaube, er sitzt gerade in Israel, aber Paul Ronsheimer ist grundsätzlich ein Krisenjournalist. Er ist da, wo gerade die Front ist. Also er war einer der ersten, der aus der Ukraine berichtet hat, der ist eben auch aus Israel berichtet. Mit immer wieder auch spannenden Experten von der ganzen Welt, der wirklich hochqualitativsten Journalismus betreibt. Und in diesem Podcast von ihm, der wirklich, ich glaube, derzeit täglich herauskommt zu den aktuellen Entwicklungen, lernt man so viel über diese Thematik. Und ja, ich glaube, in Zeiten wie diesen schadet es nicht, da mal hineinzuhören. Weil, so wie du sagst, Philipp, wir haben aktuell extrem viele Krisenherde und es gibt sicher gerade richtig, also wichtigere Themen als investieren. Aber wie gesagt, wir sind ein Finanzpodcast und den Krisenjournalismus überlassen wir dem Paul.
Ganz spannend zu anhören, höre ich schon sehr lange den Paul Ronsheimer, also wirklich spannend für den, der das interessiert. Gehen weiter zum Community-Blog. Matthias, wir sind morgen Freitag, den 10.10. in Tirol. Was machen wir dort?
Genau, wir sind in Tirol, machen ein Community-Treffen. Wir haben uns gedacht, wir möchten auch einmal mit all unseren Community-Mitgliedern aus dem Westen von Österreich zusammenkommen und uns austauschen über die Investments. Wie stehen die Innsbrucker, die Tiroler, die Vorarlberger, die Salzburger zum Thema Aktien, ETFs und Co. und haben eingeladen in das Hotel Alphotel Innsbruck, das ist Innsbruck Ost bei der Autobahnabfahrt in der Nähe und auch mit dem Bus ganz gut zu erreichen vom Hauptbahnhof, wenige Minuten. Und dort treffen wir uns ab 16 Uhr. Auch an alle Zuhörer jetzt im Podcast, wenn du zufällig morgen am Freitag, den 10.10. Zeit und Lust hast, dich in Innsbruck mit anderen Privatanlegern auszutauschen, komm einfach ins Alphotel Innsbruck. Wir warten dort in der Hotelbar auf dich, sind ab 16 Uhr bis circa 20 Uhr dort und derzeit sind knapp 20 Leute angemeldet, also feel free to join.
Sehr gut, ich freue mich schon, wird hier ganz spannend und Hotelbar hört sich immer gut an. Ja, Matthias.
Ich hoffe, es dauert nicht so lange, weil wir haben einen Tag danach was vor. Ja, da bin ich schon sehr gespannt, was du dann nächste Woche im Podcast berichten wirst.
Ja, wahrscheinlich wird ein harter Tag am Samstag, glaube ich. Aber ja, wir werden es sehen.
Jetzt haben wir den Spannungsbogen aufgebaut. Jetzt muss jeder den Podcast abonnieren und die Glocke aktivieren, damit wir dann nächste Woche darüber sprechen können, welches Leid der Philipp und vielleicht auch der Markus durchgehen mussten.
Und du nicht, oder?
Ja, ich habe vorbereitet.
Ah ja, okay. Na wunderbar. Ja, Matthias, ich sehe da, du hast noch Fragen aus dem persönlichen Umfeld mitgebracht. Kannst du mir zeigen, wie man investieren kann, Matthias? Kannst du mir das bitte zeigen?
Genau, richtig. Das war eine Frage, die ich auf Instagram erhalten habe von einem alten Bekannten aus einem anderen Bundesland, weiter westlich. Und da habe ich mir gedacht, cool, interessiert sich jemand fürs Investieren, genau das richtige Alter, verdient wahrscheinlich gutes Geld, kann quasi wirklich jetzt so langfristig anlagen. Habe ihm dann die Empfehlung gegeben, unsere Newsletter zu abonnieren, weil da bekommt man ja ein kostenloses E-Book geschenkt, wo so die wichtigsten Basics drinnen stehen. Sowas wie Cost-Average-Effekt, die Relevanz eines Sparplans, warum globales Investieren so wichtig ist und so weiter und so fort. Und auch konkrete Schritte, wie man dann eben langfristig starten kann. Und jetzt habe ich mich dann wieder ausgetauscht und jetzt fand ich eben ganz spannend diese Erkenntnis. Was habe ich ihm quasi für Signale gegeben? Welche Signale kamen zurück? Oder quasi welche Handlungen sind damit einhergegangen? Long story short, meine Empfehlung unter Anführungszeichen war, melde dich beim Newsletter an, lies das E-Book sehr, sehr gründlich und melde dich bitte bei Fragen. Die Umsetzung war ein Depot und eine Rheinmetall-Aktie. Es ist gut gegangen, aber es hat halt wirklich nichts mit dem Investieren zu tun. Also das ist, ich meine, ich bin denn auch nicht böse, weil ich hätte es wahrscheinlich ganz genauso gemacht, weil die Frage war ja, wie kann ich denn in Aktien investieren? Und ja, da möchte ich wissen, wie kann ich in Aktien investieren und nicht, wie kann ich langfristig ein Vermögen aufbauen? Und ich meine, ich habe ja genauso gestartet mit Einzelaktien und mit der ein oder anderen Spekulation und ich würde es auch niemanden nicht empfehlen, das zu machen. Also jeder, der möchte, soll und kann jede Spekulation machen, die er möchte. Aber bitte mit kleinem Geld nicht all in gehen und vor allem, in meinen Augen, bau zuerst einmal 10.000 Euro auf in einem global gestreuten Fonds mit einem Sparplan, der läuft jedes Monat und alles darüber hinaus. Wenn du dann sagst, ich habe noch ein Tausender zu viel über, na gut, dann bitte geh in irgendeine Aktie rein, die du möchtest. Aber diese Basis, diese 100.000, diese 10.000 Euro in einem breit gestreuten Fonds in Kombination mit einem Sparplan, das ist das absolute Minimum in meinen Augen, das jeder haben sollte, der es sich erstens leisten kann natürlich, ist auch eine Frage des Geldes. Und zweitens, der dann aber auch sagt, ich möchte mich mit Einzelaktien spielen. Und da verwende ich jetzt bewusst das Wort spielen. Und ja, da fand ich es einfach ganz spannend, quasi mein Verständnis von dieser Frage versus sein Verständnis. Und dann quasi meine Vorgehensweise, wie ich quasi gesagt habe, sie lade das runter, macht das und das. Und dann die Umsetzung. Und das hat er auch einmal mehr gezeigt und ist auch so spannend. Spekulieren, das geht so schnell, Sekundenschnelle. Du hast ein Depot heute eröffnet, kannst du morgen handeln. Aber das Investieren, das dauert wirklich Jahre. Das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Auch eine Strategie, das baut man sich auf. Man baut sich Überzeugungen auf, nach denen man handelt. Und ja, wie gesagt, es werden die ein oder anderen Fehlentscheidungen dabei sein. Du wirst das ein oder andere Mal Glück haben, keine Frage, hundertprozentig. Ich habe auch Glück gehabt bei einer Aktie. Aber bei den 99 anderen, die heute niemand mehr sieht, da habe ich kein Glück gehabt. Und all diese 99 Aktien, die heute keiner mehr sieht, da ist dieser eine Glückstreffer, den heute jeder sieht, ja, auf den hätte ich verzichtet, wenn ich dafür das Geld von den 99 anderen Fehlinvestments zurückbekommen würde. Aber ja, das war so ein bisschen der Ausflug in eine Konversation, die ich die letzte Woche hatte. Ich bin natürlich felsenfest überzeugt, dass er auch in Zukunft einen Sparplan haben wird, weil ich habe ihn dann noch auf einem Podcast hingewiesen, wie wichtig es eben ist, diesen Sparplan laufen zu haben. Und man kann eh zocken. Es soll jeder zocken, was er will. Aber halt der Sparplan als Basis, und früher oder später findet man dann höchstwahrscheinlich den Weg zum Sparplan und wird selbst ein Sparplanjünger.
Was ich immer da ganz gut finde und für mich wichtig finde, wo ich das verstanden habe, das weltweite Mitverdienen und mit anderen Augen durch die Welt gehen. Weil jetzt gehe ich durch Amsterdam, superlässiger Stadt, mir gefällt alles super, es ist eine coole Zeit gewesen, und sehe dann aber trotzdem überall eine große Bank, Heineken. Nicht nur am Tisch, sondern auch das Lokal, auch die Brauerei und so weiter und so fort. Und das ist das, wo du halt einfach mit der Zeit einfach da ein bisschen die reinfuchst oder das mitbekommst, wenn du da ein bisschen damit auseinandersetzt, und wo du da übel setzt du dich damit auseinander, insbesondere wenn du vielleicht 10.000 Euro schon investiert hast, weil du einfach Skin in the Game hast und du ganz anders agierst und ganz anders die Sichtweise drauf hast, und du siehst ja, wie es funktioniert. Geht's rauf, geht's runter, du kommst mit der Zeit da rein. Und ich habe heute vom Thomas Nies, also eben, hast du ja schon angesprochen, eben an eigenen Podcast, und der hat gesagt, es ist Arsch am Anfang oder kann Arsch sein, weil die ersten 3 Jahre ist oft so, dass die Chance sehr hoch ist, dass du weniger drin hast, wie du einzahlst, weil einfach der Kurs statistisch gesehen mal nach unten gehen kann. Ne? Aber das Longtime-Game ist das Ziel, und nach 3, 4, 5, 10, 15 Jahre ist die Chance sehr gering, wenn du halt breit gestreut investierst. Also wenn du all in gehst in Wirecard damals, dann wird es auch die 10 Jahre nicht richten. Aber wenn du breit gestreut gehst, weltweit am besten, dann wirst du in ein paar Jahren im Normalfall, wenn sich die wiederholt mit 8-10% so im Durchschnitt, was so die letzten Jahrzehnte war, dann wirst du in ein paar Jahren, wenn du vielleicht schlecht einsteigst, vermutlich eher im Plus sein als im Minus. Und das ist halt das, was man einfach mit der Zeit dann lernt, einfach ja mitzuschwimmen sozusagen und mitzuprofitieren bei den Dienstleistungen, weil die Unternehmen geben das ja nicht gratis her, die Dienstleistungen. Die wollen ja auch Geld verdienen damit. Die geben ihre Produkte nicht gratis her, und die wollen ja auch nicht von heute auf morgen einfach weg sein wieder. Also die wollen ja wachsen, die wollen ja weiterhin existieren. Und da muss man einfach weitergehen. Und das ist das, was man halt dann einfach mit der Zeit lernt. Ne? Und das Spekulieren, so wie du sagst, kann jeder. Ist vielleicht für den einen oder anderen zum Einstieg nicht so schlecht, wenn man halt nicht viel verspielt, weil sonst kommt nämlich der Faktor dazu, all in auf irgendeine Aktie, alles ist weg, und du sagst, Börse ist nichts für mich, ich habe alles verloren, Arsch. Deswegen, so wie du sagst, die 10.000 ist so eine Richtmarke, die sicher rein psychologisch auch interessant ist, und ja, man da auch sieht, wenn nochmal 5 oder 10% nach oben geht, dass da wirklich was weitergeht, 500 Euro, 1.000 Euro, das ist schon Gewinn, ist dann schon was Schönes, ne? Ja, lange Rede, kurzer Sinn.
Und genau deswegen auch diese 10.000 Euro. Warum? Weil es halt ein Weg ist, der für die meisten, sage ich jetzt mal, zwischen 2 und 5 Jahre dauert. Und innerhalb dieser 2 bis 5 Jahre, gesagt, der eine recht schneller, der andere langsamer, lernst du halt so viel. Du lernst eben auch mit so Zocks umzugehen oder wie ein Zock sich quasi auswirken kann, wenn du denkst, du verlierst gerade 1.000 Euro. Gut, hättest du die 1.000 Euro jetzt in einen globalen ETF langweilig oder bei Sunrise reingesteckt, wären die 1.000 Euro da und würden quasi schon für dich arbeiten. Dann lernst du einfach, wie du damit umgehst. Und für alle, die sich grundsätzlich für das Thema Investieren interessieren und vielleicht noch nicht ganz gestartet haben, einmal im Monat gibt es bei uns das Webinar Deine ersten 10.000 Euro. Ich glaube, das wird jetzt nur noch 2-mal in diesem Jahr veranstaltet, und im nächsten Jahr müssen wir uns anschauen, ob das noch, wann das quasi wieder zurückkommt, weil wir starten im neuen Jahr mit einem neuen Webinarprogramm mit dem Titel Deine finanzielle Roadmap 2026. Also auch da gerne immer informieren über den Link in unserer Instagram-Bio, da kommen alle Infos zu den Webinaren rein. Also einfach bei uns auf Instagram, Finanzen verstehen, Annalena.at, reinklicken, am besten folgen, wenn man das noch nicht gemacht hat, und dann den Link in der Bio klicken, wo eben über die Webinare informiert wird. Ja, und wenn auch du eine Frage an uns hast, wo du dir unsicher bist, die du dich vielleicht nicht im Freundes- oder Bekanntenkreis stellen traust, dann schick sie gerne uns. Ganz egal, ob per Mail an office@finanzenverstehen.at oder auf unserem Instagram-Kanal. Wir beantworten deine Frage sehr gerne anonym hier bei uns im Podcast.
Ja, wunderbar. Matthias, danke für deine Zeit. Ich freue mich auf Innsbruck. insbesondere auf den Abend davor. am Tag danach wird es hart, aber ich freue mich da auch schon drauf. Wird zwar hart, aber ich freue mich drauf. In diesem Sinne an alle, die heute kommen, morgen kommen. Ich freue mich drauf auf nette Gespräche und auf einen netten Abend und an alle anderen beim nächsten Mal dann immer gern dabei sein und ja, gerne auch die 5 Sterne da lassen, weil ihr wisst, damit helft ihr uns, damit helft ihr auch den anderen, die zuhören und ja, wir freuen uns drüber. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.